Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske.
Tragt ihn mit Stolz, den gelben Stern. Mit diesen Worten versuchten Funktionäre der jüdischen Gemeinde, ihre Mitglieder zu ermutigen, als wir im September 1941 gezwungen wurden, diesen gelben Lappen am äußersten Kleidungsstück in Herzhöhe zu befestigen. Mit Stolz? Die Mehrheit der Deutschen, denen ich in den Straßen Berlins begegnete, guckte weg, wenn sie diesen Stern an mir bemerkte.
Die Holocaust-Überlebende Inge Deutschgrund war das 2013 vor dem Bundestag. Im vergangenen Frühjahr ist sie gestorben mit 99. Viele Jahre war sie wie andere Holocaust-Überlebende auch an Schulen gegangen und hatte Kindern und Jugendlichen aus ihrem Leben erzählt. Es gibt immer weniger Menschen, die aus eigener Erfahrung vom Holocaust und der NS-Zeit berichten können. Und neue Studien haben auch gezeigt, wie erschreckend wenig manche junge Menschen heute über den Holocaust wissen. Was muss also getan werden, um hier gegenzusteuern, gegen Nichtwissen, Fehlinformationen und das Vergessen? Der Fachverband Deutsch des Germanistenverbandes hat heute eine Erklärung veröffentlicht, in der er fordert, Holocaust-Literatur in die Curricula obligatorisch einzubinden. Können Sie sich in diesem Zusammenhang Bücher vorstellen, die jedes Kind gelesen haben sollte? Das habe ich die Politikwissenschaftlerin Sabah Nur Cema gefragt, die in der politischen Bildung arbeitet und forscht.
Ja, sicherlich. Man denkt ja zunächst einmal an das Tagebuch der Anne Frank. Ein Buch, was ohnehin in vielen Schulen gelesen wird und tatsächlich seit Jahrzehnten in einigen auch schon eine Art Pflicht geworden ist. Wahrscheinlich ist es eher eine Tradition. Aber da gibt es auch viele andere, wie Der gelbe Vogel zum Beispiel. Da erinnere ich mich an eine Schulklasse, die das gelesen hatte. Oder auch das Buch Als Hitler, das rosa Kaninchenstahl. Das sind jetzt die, die mir ganz oft begegnen als Bücher, die gelesen worden sind in der Schule.
Ist denn diese Paderborner Erklärung der Deutschlehrkräfte in der aktuellen Lage ein wichtiger Vorstoß, weil man Schülern ja noch was vorschreiben kann? Oder ist der Weg über Bücher eigentlich nicht mehr zeitgemäß? Müsste man da eher über Spiele nachdenken oder andere Wege der Vermittlung?
Also ich finde erstmal den Vorschlag gut. Ich finde diese Intervention gut zu sagen, wir müssen Holocaust-Literatur in irgendeiner Form vermehrt und verstärkt in den Lehrplänen verankern. Denn Schule als ein Ort der eigentlich einzigen verpflichtenden Sozialisationsinstanz und was dort gelernt und gelehrt wird, ist natürlich entscheidend, ne, für die Entwicklung von Jugendlichen und was sie dort eben lernen. Und dahingehend ist es wichtig, über die Frage also nachzudenken, wie wir Geschichte vermitteln. Ist es nur reines Faktenwissen? Sprechen wir nur über Zahlen? Oder führen wir eine andere Form von Literatur mit ein, wo es darum geht, sich mit der Shoah, mit dem Holocaust in einer anderen Form auseinanderzusetzen? Und das wird ja auch in dieser Paderborner Erklärung auch erwähnt, dass es verschiedene Formen gibt, um sich den Verbrechen zu nähern. Was das sozusagen in der Praxis dann bedeutet, also inwiefern man wirklich Geschichte ja verschreiben kann, sage ich jetzt mal, ne, wie ein ärztliches Rezept, da muss man schauen, ob das funktioniert. Weil da kann man natürlich sagen, wer das so verschreibt, riskiert natürlich schon bestehendes Interesse ganz zu verspielen oder eben diese Abwehr immer wieder auch, die man kennt. Ne? Wir haben genug darüber geredet, möchten nicht mehr so etwas, ein bisschen auch zu provozieren.
Manche sagen ja auch, ein verpflichtender Besuch in einer NS-Gedenkstätte oder auch in einem Konzentrationslager als Beitrag zur politischen Bildung wäre höher einzuschätzen, weil er salopp gesagt mehr an die Nieren geht.
Auch hier finde ich das sehr schwierig. Ich kenne viele Schulen, die das als Option anbieten. Ne? Gerade auch eine Gedenkstätte, ein authentischer Ort, wo sehr viel Folter und Grausamkeiten einfach Menschen erfahren haben. Sie wurden dort ermordet. Ich finde das schwierig, das Jugendlichen per se zuzumuten. Also zu sagen, ihr müsst da jetzt hingehen. Wir kennen das aus dieser ganzen Kritik mit so Selfies in verschiedenen Gedenkstätten, ne? Zum Beispiel vor diesem Tor vom ehemaligen Lager in Auschwitz, Jugendliche einfach Selfies grinsend machen und wo dann klar wird, es wird gar nicht mehr darüber gesprochen, was hier eigentlich passiert ist, sondern es wird einfach als ein Besuch gesehen, als ein Ausflug wie viele andere und es findet nicht so eine adäquate Vorbereitung statt. Also es gibt natürlich ganz verschiedene Art und Weisen, wie jemand einen Zugang dazu finden kann. Ne? Also für den einen kann es die x-te Doku auf Phoenix sein, für die anderen ist es doch das Tagebuch der Anne Frank und für wiederum die anderen ist es dann doch der Besuch in der Gedenkstätte. Ich denke, das muss man offen lassen und nicht eben per Zwang, also verpflichtend verschreiben.
Es gibt ja zum Beispiel auch so eine Möglichkeit der Zweitzeugenschaft. Da erzählen Zeitzeugen jungen Menschen ihre Geschichte und die erzählen sie dann stellvertretend anderen weiter. Eine gute Idee?
Finde ich gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es ja diese Form auch in Literatur, könnte man sagen. Literatur ist ja auch ganz oft eine Sekundärerzählung. Es erzählt jemand etwas, was jemand anderem passiert ist. Ich würde hier gar keine Grenzen setzen. Sicherlich gibt es Formen, die problematisch sind, aber zunächst einmal finde ich es wichtig, verschiedene Angebote für Jugendliche zu entwickeln, weil das weiß man nicht nur aus Studien oder sonst wie, sondern ich kann es aus meiner Erfahrung einfach berichten, dass es in einer Lerngruppe allein, wenn es 10 Jugendliche sind, dann gibt es wahrscheinlich 11 Antworten darauf, was sozusagen sie bewegt hat, ne? Was sie dazu animiert hat, sich noch mehr mit dem Nationalsozialismus, mit der Shoah auseinanderzusetzen. Neu ist vielleicht eher, dass sie die sozialen Medien nutzen. Ja, und sich da auf unterschiedliche Art und Weise informieren. Da gibt es immer die Gefahr von Fake News und alternativen Fakten und so weiter und so fort. Da muss man natürlich entsprechende Gegenangebote entwickeln. Ich denke, da ist die politische Bildung auch gerade gefragt. Ne? Was heißt es in der digitalen Welt, auch historisch-politische Bildung zu gestalten? Also das ist streitbar irgendwie. Ist das jetzt genau der richtige Weg, Sophie Scholl einfach zu protestieren auf Instagram? Andererseits ist die Wirkung einfach doch größer, als die Kritik behauptet.
Die Politikwissenschaftlerin Sabanur Cema war das über Wege, wie man Kindern NS-Geschichte vermitteln kann. Das Theater Münster hat seit dem Sommer eine neue Generalintendantin Katharina Kostoll-Main und sie bringt neue Ideen in die Stadt. So nehmen in dieser Saison verschiedene Sparten die Orestie unter die Lupe, also die Tragödie der Familie um König Agamemnon. Der König hat seine Tochter Iphigenie geopfert, wofür ihn seine Frau und ihr Geliebter umbringen und die beiden werden wiederum vom Sohn Orest getötet, der zum Schluss in einem Gerichtsverfahren freigesprochen wird. Da endet also der Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt. Eine wichtige Rolle spielt auch Orests Schwester Elektra, die den Tod ihres Vaters rächen will. Gestern Abend war in Münster eine Neuinszenierung der Oper Elektra von Richard Strauss zu erleben. Und Stefan Keim war bei der Premiere dabei.
Elektra steht auf der Bühne und wartet, einige Minuten bevor der Dirigent den Orchestergraben betritt. Sie ist unruhig, nervös. Hinter ihr zeigt ein Prospekt die Säulen eines monumentalen Gebäudes. Das Programmheft verrät, dass es sich um das Haus der Kunst in München handelt, erbaut in den 1930er Jahren. Elektra trägt eine Menge Traumata mit sich herum. Sie fühlt sich ausgestoßen und ungeliebt, will aber auch gar nicht Teil einer Gesellschaft sein, in der die Mörder ihres Vaters Agamemnon an der Regierung sind. Elektra wechselt mehrmals das Kostüm. Erst trägt sie ein weißes Minikleid, dann eine schwarze SS-Uniform mit Hakenkreuz am Arm, schließlich ein Prinzessinnenkostüm im Disney-Stil. Auch ihre Schwester probiert verschiedene Outfits. Zwei junge Frauen auf der Suche nach Orientierung, nach ihrer Rolle im Leben. Christoph Ernst ist ein fantasiestarker Ausstatter, der seine Assoziationen schießen lässt und zunächst viel Verwirrung schafft. Die Drehbühne zeigt verschiedene Räume, einen Salon der Oberschicht, eine hässliche Häuserfassade, laut Programmheft das Haus in Höxter, in dem Frauen gefoltert und ermordet wurden, und ein überlebensgroßes Foto von Richard Strauss mit Dirigentenstab in einem Opernhaus. Das ist eine von vielen Anspielungen auf die zwiespältige Rolle des Komponisten während der Nazi-Diktatur. Strauss war bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer, engagierte sich aber auch für den jüdischen Autor Stefan Zweig. Das Publikum muss viel Vorwissen mitbringen, um sich in der anspielungsreichen Bilderorgie zurechtzufinden.
Ich habe keine guten Nächte.
Mördermutter Klytämnestra tritt wie ihre Töchter in verschiedenen Kostümen auf. Sie verkörpert mehrere Regentinnen des 20. Jahrhunderts. Wenn sie abgeschlachtet wird, trägt sie ein Angela Merkel-Outfit mit rotem Jackett. Regisseur Paul-Georg Dietrich geht es nicht um eine Auseinandersetzung mit dem antiken Mythos. Er spiegelt in der Elektra Gegenwart und Zeitgeschichte, öffnet eine Menge Gedankenwege, die keinesfalls alle zu einem Ziel führen. Doch im Lauf des Abends verdichten sich die Motive. Elektra ist keinesfalls nur ein Opfer, ihre Rache nicht nur Befreiung. Ihr fehlt in ihrer Trauer und Wut jeder moralische Kompass. Wenn ihr Bruder Orest die verhasste Mutter und ihren Liebhaber niedermetzelt, trägt er die Kluft rechtsradikaler Hooligans. Jetzt wird auch klar, warum Klytämnestra wie Angela Merkel aussieht. Auf sie zielt der Hass der Rechtsradikalen. Der Königinnenmord führt keinesfalls in eine bessere Zukunft. Einige Nebenrollen schwächeln ein wenig, doch meist singt das Ensemble in Münster auf sehr hohem Niveau. Vor allem Rachel Nichols begeistert als Elektra mit großer Durchschlagskraft und subtilen Zwischentönen. Auch schauspielerisch ist sie eine Wucht, wälzt sich in einer Rache-Ekstase onanierend auf dem Boden und versprüht eine irre Mordslust. Margarita Wilsone als Chrysothemis und Helena Köhne als Klytämnestra liefern ebenfalls musikalisch wie darstellerisch ausgezeichnete Rollenporträts. Während Golo Berg das Sinfonieorchester Münster fein abgewogen durch die enorm farbenreiche Partitur führt. Nach einer missglückten Orestie im Schauspiel zeigt das Theater Münster eine musikalisch überzeugende und szenisch hochinteressante Elektra. Die assoziative Reise durch das 20. Jahrhundert wird es beim Publikum allerdings nicht leicht haben. Viele Buhrufe bei der Premiere zeigten, dass ein Teil der Besucherinnen und Besucher, der manchmal krassen und schwer verständlichen Bilderflut nicht folgen wollte.
Das war ein Beitrag von Stefan Keim aus Münster. Wer Kunst sammelt, der hat entweder eine Leidenschaft für das, was er da erwirbt, oder, was heute immer häufiger so ist, er hat viel Geld und möchte, dass es möglichst gewinnbringend angelegt ist. Gerhard Theven bekennt sich eindeutig zur ersten Gruppe.
Also meine Entscheidung wird eigentlich aus dem Bauch heraus getroffen. Also ich gucke jetzt nicht, welcher Künstler könnte jetzt vielleicht mal teuer werden. Meine Rendite kommt übers Gucken von Herzen.
Theven studierte Bildhauerei in Düsseldorf, doch dann wurde ihm klar, dass er besser darin war, die Kunst anderer zu zeigen, als selber ein erfolgreicher Künstler zu werden. Er gründete das Kunstmagazin Salon und begann, Kunst zu sammeln. Im Museum Morsbruch in Leverkusen hat er mit seinen Kunstwerken jetzt einen Raum gestaltet und meine Kollegin Christiane Vielhaber war dort. Frau Vielhaber, wer wird denn da präsentiert mit seinen Werken? Sind das Leute, die er im Studium kennengelernt hat oder gibt es da auch große Namen?
Es sind Studienkollegen und Kolleginnen. Ist aber so, dass sie überhaupt nicht erfahren, wer da ausgestellt wird. Es gibt keine Namensschilder. Und es ist eine Petersburger Hängung, wie das so bei Privatleuten oder auch bei mir zu Hause aussieht. Das passt da und dann passt da noch ein kleines und das passt stilistisch und das farblich. Also insofern ist da keine kuratierende Hand dahinter. Man hat versucht, an einer Wand wenigstens einen Bezug zu machen, zu dem Schloss, wo das Ganze stattfindet. Und das ist ein Spätrokoko, also ein klassizistischer Bau. Und dann hat man eben versucht, Bilder oder Zeichnungen oder Grafiken rauszufinden, wo sowas gerundet ist, wo sowas Ornamentales ist, eine Rokaille, ne, was dem Rokoko den Namen gegeben hat. Die Wand gefiel mir unheimlich gut, weil da so stilistisch so ein Übergriff war. Ich meine, so ein Beuys erkennen Sie, wenn der dann unten auf dem Boden steht. Das ist eine kleine Grafik. Oder manches andere habe ich auch erkannt oder wiedererkannt, weil ich mit den Künstlern auch alt geworden bin. Oder die Künstler, aus denen auch nichts geworden ist, die kenne ich auch noch von damals. Insofern macht mir das diese ganze Sammlung so sympathisch. Er hat also mit den Künstlern gearbeitet und das Entscheidende, wenn Sie sagen Salonmagazin, Salon ist ja einmal was früher, wo man sich traf und über Kunst und sowas sprach.
Zusammensaß, ja. Mhm.
Das Magazin ist aber auch gleichzeitig ein Archiv, das Sammeln. Also das ist auch damit drin. Und dieses Sammelsurium, es ist das Ganze eine Wunderkammer. Mitten in diesem Raum stehen Vitrinen und der sammelt dann eben Korallen und er sammelt Fetische, afrikanische Fetische. Und dann gucken sie und dann sehen sie auf dem Boden Edition und dann ist da so ein riesiger Kasten und dann ist da ein Einhornhorn drin. Mhm. Haben Sie schon mal ein Einhornhorn gesehen?
Nein, und ich im Spielzeugladen vielleicht.
Ja, aber es gibt's ja nicht. Ne? Und dann sage ich, kann man das aufmachen, kann man das aufschieben? Das ist wie so eine große, wie Sie früher so diese Kreide in der Schule hatten, ne? So zum Aufschieben, so ein großes Holzding. Und dann sagt er, ja, es ist der Zahn von einem Nerval. Das wollte er mir schon sagen. Also dieses Geheimnisvolle, wo man auch nicht immer ganz genau weiß, was ist da jetzt drin. Das passt eigentlich ganz schön in dieses Haus, denn nachdem der neue Direktor Jörg von den Berg gekommen ist, hat er sich gesagt, wie kann ich irgendwie Leute herbringen? Und es war ein Museum für Gegenwartskunst und Sie müssen sich überlegen, wie gegenwärtig jede Kunst der Vergangenheit war einmal Gegenwart. Das muss man sich vorstellen.
So. Ja, ja.
Was wir jetzt sehen, ob das jetzt ein Spitzweg ist oder ob das ein Michelangelo ist, das war mal gegenwärtig. Und so, wie kann ich das gegenwärtig machen? Das kann ich einmal, indem ich Sammler frage, wie Gerhard Theven, was sammeln Sie? Jetzt wird das auch gegenwärtig. Daneben ist zum Beispiel ein Raum, da ist eine Privatsammlung, die nicht genannt werden will, aus Essen. Sehr gediegen. Sie haben das Gefühl, Sie kommen zu denen ins Wohnzimmer und da knistert der Kamin. Und dann steht da das und hängt da das. Da gibt's dann die Namen. Aber es gibt dann einen Raum, was mir auch so Spaß gemacht hat. Man hat aus dem Lager 25 Werke geholt und die sind abgebildet auf Postkarten und Sie können jetzt als Besucher sagen, so, das ist meins, das will ich jetzt für 3 Tage an der Wand haben und dann steht ein Stuhl davor und da ist ein Poljakow dabei, da ist ein Dieter Krieg dabei, also es sind namhafte Sachen oder eine Gabriele Münter, so ein ganz kleines und das können Sie dann rausnehmen, dahin hängen und dann ist das in dem Moment auch wieder gegenwärtig und ist für Sie da.
Also eine bereichernde Erfahrung, in diesen Kosmos oder die verschiedenen Kosmos einzutauchen.
Dieses Nebeneinander und Nacheinander und Miteinander, ja, so kann es gehen.
Vielen Dank. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war das über eine Ausstellung im Museum Moosbruch in Leverkusen. Am Anfang steht immer die Zeichnung, egal ob jemand ein Ölgemälde anfertigen will oder ein Wohnhaus baut. Auch zu größeren Skulpturen gibt es natürlich Vorskizzen, Zeichnungen, die schon wegen der Dreidimensionalität von Skulpturen naturgemäß anders aussehen als die Vorzeichnungen von Bildern. Die Kunsthalle Mannheim zeigt jetzt Zeichnungen, Grafiken und Drucke ausschließlich von Bildhauern aus der Zeit nach 1945, also von Henry Moore, Alberto Giacometti oder Edoardo Chillida. Von der Fläche zum Raum, so lautet der Titel der Ausstellung und Christian Gampert hat sie gesehen.
Bis weit ins 20. Jahrhundert war die Bildhauerzeichnung Vorstudie, von Michelangelo bis Rodin. Die Figuren standen körperhaft im Raum und noch in Henry Moores in der Ausstellung gezeigter Skizze wird eine Figur von Linien und Gitterstrukturen ummantelt, um Plastizität herauszuarbeiten. Erst Alberto Giacometti begriff die Zeichnung als ständig neue, strichelnde, oft vergebliche Annäherung an eine Figur. Bei ihm wird erstmals ein Eigenwert der Zeichnung als selbstständiges Genre sichtbar. Und etwas verändert sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Stahl, Kunststoff und andere Industriematerialien spielen für die Bildhauerei auf einmal eine Hauptrolle. Die beweglichen Maschinenskulpturen eines Jean Tinguely, die stählernen Kurven und Blöcke eines Richard Serra sind auch ein Reflex auf die industrialisierte Welt. Das spiegelt sich natürlich auch in der Zeichnung wider. Bei Tinguely bleibt sie reine Konstruktionsskizze. Bei Serra dagegen wird auch die Zeichnung zum eigenständigen Medium. In das Papier wird in dicken Schichten Schwere, Schwärze, Rauheit, manchmal auch die Konturen einer Landkarte eingeschrieben, zum Beispiel der isländischen Küste, immer in großen Formaten.
Durch diese Intagliotechnik schafft er Drucke, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat eine bitumartige oder teerartige Masse auf dem Papier aufliegen. Und diese körperliche Präsenz vermittelt sich einfach den Betrachtern.
Sagt Kurator Thomas Köllhofer. Während Sarah mit Aquatinta-Ätzungen und sich aufwölbenden Massen von Ölkreide etwas Plastisches in die grafischen Arbeiten bringt, hält bei dem Briten Reginald Butler eine Konstruktion aus Stäben eine stürzende Frau künstlich in der Luft. Aber gemeinhin zieht in der Bildhauerzeichnung die Schwerkraft an den Figuren. Hans Nagel bläst Kastanien plastisch auf. Wilfried Hagebölling prägt mit den Teilen eines auseinandergeschnittenen Eisenrings seine Farben direkt auf das Blatt. Sie sind unmittelbare Abdrücke schweren Materials. Im Gegensatz dazu thematisiert Eduardo Chillida auch in seinen Radierungen die Leere, die Hohl- und Zwischenräume. Gemäß der von ihm adaptierten Heidegger-Formel, die Leere ist ein suchendes Entwerfen von Orten. Noch radikaler macht das der amerikanische Minimalist Fred Sandbeck, dessen Skulpturen lediglich aus Fäden bestehen, die meist in Raumecken gespannt sind. In seinen Zeichnungen schweben farbige Striche im Vakuum. Andere konstruieren Schluchten und Schlünde.
Eine Künstlerin, die mir sehr am Herzen liegt, ist Andrea Zaumseil, die einfach ein sehr eigenes zeichnerisches Werk hat, neben den bildhauerischen Arbeiten, und hat immer wieder unergründliche Tiefen, die sie in ihren Zeichnungen, in ihren rein großformatigen Kohlezeichnungen herstellt.
Natürlich ist die Bildhauerzeichnung auch vorbereitende Skizze, vor allem wenn es um Installation und Environnement geht. Christo ist hier mit einer Arbeit vertreten, in der er eine Ladenpassage nicht verhüllt, sondern von innen auskleidet. Er baut hinter dem realen Raum noch einen Raum. Fabrizio Plessi entwirft eine Reihung von Fernsehbildschirmen, auf denen Bilder von Wasser flimmern, sodass in der fertigen Installation die Illusion von fließendem Wasser entsteht. Ständig wird in diesen Arbeiten um das Haptische, das Schwere, das Sinnliche gekämpft. Manche Künstler brennen und sengen ihre Blätter an, andere erzeugen auf Papier Schwindelgefühle. Manche entwerfen Boote aus Stein oder überdecken Texte mit Ruß. Christoph Loos schält dünne Holzbahnen von Bäumen, die sich wie Papyrusblätter wieder einrollen, eine Art Archiv. Die größte Herausforderung für die Fantasie der Zuschauer ist eine Skizze von John Cage. Mit einem vibrierenden, schwingenden Liniensystem entwirft er Klangräume. Und wer will, kann sich dort Musik und Geräusche vorstellen.
Zeichnungen von Bildhauerinnen und Bildhauern in der Kunsthalle Mannheim. Das war ein Beitrag von Christian Gampert. So, und nun die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Menschenrechtsaktivisten und Filmschaffende protestieren gegen die Festnahme der Schauspielerin Taraneh Ali Dousti im Iran, die war nach ihrer Solidarisierung mit der Protestbewegung in sozialen Medien verhaftet worden, weil sie falsche und verzerrte Informationen verbreitet habe sowie zum Chaos angestiftet. Ali Dousti hat in mehreren Filmen des renommierten iranischen Regisseurs Asghar Farhadi mitgespielt, darunter in The Salesman, der 2017 mit dem Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film ausgezeichnet wurde. Die Filmfestspiele von Cannes verurteilen entschieden die Verhaftung und fordern die sofortige Freilassung. Cameron Bailey, der Chef des Toronto International Film Festivals, schrieb auf Twitter, sie sei eine der talentiertesten und bekanntesten Schauspielerinnen des Landes. Die Journalistin und Schriftstellerin Marie-Louise Scherer ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Seit 1974 war sie Reporterin beim Spiegel und bekam die Freiheit, sich für ihre später preisgekrönten Texte so viel Zeit zu nehmen, wie sie brauchte.
Ich suche eine ganze Nacht nach dem Wort, nach dem Adjektiv, wie riecht ein Mottenmittel. Und wenn man nachher raucht, wenn man noch eine Zigarette raucht, also wenn Sie für das Adjektiv eines Mottenmittels rauchen, ist es teuer. Und dann habe ich es aber. Komischerweise habe ich die Gewissheit, dass ich es finde.
Marie-Louise Scherer, sie schrieb über Parfum, Düfte, Musik und Videos in New Yorker Kaufhäusern zur Weihnachtszeit, den Alltag einer Alkoholikerin und über das Schicksal von Grenzhunden nach dem Fall der Mauer. Höchstens zwei solcher Reportagen schaffte sie jährlich, auch wegen aufwendiger Recherchen vor dem Schreiben.
Die Recherche finde ich manchmal sogar fast ebenbürtig schwer, weil ich das sehr kleinteilig mache. Also, und wenn man zum Beispiel erschöpft, ermattet ist, sie müssen ja immer ihre Neugierde, dem müssen sie ja Nahrung geben, die haben sie aber nicht immer. Dann sage ich mir jetzt gerade, also ich auch etwas, ach, da wird wohl nichts zu holen sein, wenn du jetzt dorthin gehst, und dann gehe ich gerade hin. Ich gehe die Sache Plan Quadrat Zentimeter weise ab.
gründlichste Recherche und herausragende Sprache. Die Journalistin und Schriftstellerin Marie-Louise Scherer ist gestorben. Die deutsche Autorin Mitu Sanyal wird Jurorin des Ingeborg-Bachmann-Preises. Bei der kommenden Ausgabe im österreichischen Klagenfurt ist auch der Schweizer Literaturwissenschaftler Thomas Stressle als neues Jurymitglied dabei. Sanyal und Stressle ersetzen die österreichische Romanautorin Vera Kaiser und den deutschen Publizisten Michael Wiederstein, die auf eigenen Wunsch als Literaturbewerter ausgeschieden sind. Die restliche Jury unter dem Vorsitz von Insa Wilke bleibt gleich.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem vom Abschluss des Weltnaturgipfels. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.